HR3. Bärbel Schäfer, der Sonntagstalk in HR3.
Hier ist der HR3 Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer und an diesem Sonntag haben wir uns einen Gast eingeladen, der mit uns gemeinsam eine Sendung gestaltet, die eigentlich auch für unsere Schwestern, Cousinen, Töchter, Freundinnen, Nachbarinnen, Kollegen und vor allen Dingen für sie selbst sein könnten. Es geht um Gewalt gegenüber Frauen in unserem Land. Allein in Deutschland sind es 12 Millionen Frauen, die Opfer von Gewalt werden. Guten Morgen, Antje Joel.
Guten Morgen, Frau Schäfer.
Sie sind Journalistin, preisgekrönte Journalistin und haben ein Buch geschrieben, Prügel, eine ganz gewöhnliche Geschichte häuslicher Gewalt. Ich bin über das Wort gewöhnlich gestolpert.
Gewöhnliche häusliche Gewalt, daran mache ich zum einen die Zahlen fest, also dass jede dritte Frau im Laufe ihres Lebens wenigstens einmal von partnerschaftlicher Gewalt, ist ja schon ein falsches Wort, ne? Weil die Gewalt geht ja von einem Partner aus. Also von Gewalt von ihrem derzeitigen oder Ex-Partner betroffen ist. Das ist ja mitnichten eine Minderheit.
Also ist häusliche Gewalt die größte Gefahr für Frauen und ihre Gesundheit?
Ja, das hat die Weltgesundheitsorganisation so festgestellt, dass tatsächlich der gefährlichste Ort für Frauen weltweit ist das eigene Zuhause.
Jetzt haben Sie drüber geschrieben, wenn man schreibt, geht man ja nochmal zurück an den Ort der Wunden. Man betritt nochmal die Schmerzinseln. Warum war es wichtig zu schreiben über Ihre Erfahrung mit Gewalt?
Ja, warum war es wichtig, darüber zu schreiben? Um anderen Frauen zum einen zu sagen, ihr seid nicht allein, weil das ist ja ein Problem, das wir haben, dass den Frauen immer vermittelt wird, ihr seid eigentlich die Einzigen, denen das passiert. Ja. Ihr seid irgendwie Freaks, mit euch stimmt etwas nicht, niemand sonst ist so blöd. Zum einen eben, um das zu sagen, also mir ist es auch passiert und es passiert so und so und so und so, wie es passiert, passiert es Millionen Frauen in Deutschland.
Woher kommt denn die Legende, dass man damit allein ist und die Einzige, weil die Tür zugeht und es eben in den eigenen vier Wänden passiert oder weil es ein Tabu ist?
Ja, ich glaube, das ist beides. Zum einen ist es dadurch, dass wir also die Familie so sehr privatisiert haben und damit eben auch die Gewalt privatisiert haben, was sie jetzt aber auf keinen Fall ist, weil sie kann eben nicht losgelöst gesehen werden von den sozialen und kulturellen Umständen, in denen sie stattfindet und von denen sie auch begünstigt wird. Und zum anderen ist es natürlich auch immer noch ein Tabu.
Dieses Tabu wollen wir heute brechen an diesem Sonntag und gemeinsam drüber reden, liebe Antje Joel. Wir haben in Hessen 6 Millionen Frauen. Dann kann man sich ja ausrechnen, auch davon ist eine große Anzahl betroffen. Warum fällt es so schwer, darüber zu reden? Ist es die Scham? Ist es die Rolle des Opfers? Weil es ist uns ja allen klar, es passiert durch alle Altersgruppen, es passiert durch alle gesellschaftlichen Schichten in allen Nationalitäten.
Also es passiert tatsächlich durch alle Schichten, Altersgruppen, Nationalitäten, Religionen und so weiter und so fort. Man kann das nicht festmachen an einer bestimmten Kultur. Man muss dazu aber auch sagen, dass es die Frauen in den verschiedenen Schichten oder in den verschiedenen Kulturen jeweils anders trifft auch.
Nennen Sie ein Beispiel oder beschreiben Sie mir das ein bisschen genauer.
Also ich zum Beispiel bin ja auch so Bildungsaufsteigerkind. Ich bin die Erste in meiner Familie, die das Abitur gemacht hat. Bin die Erste, die auf eine Universität gegangen ist und habe da auch ganz viel Widerstand erfahren. Auch von meinen Eltern. Gymnasium zum Beispiel, das war schon nicht unsere Liga. Das wurde mir immer wieder gesagt. Ja, also für mich aufs Gymnasium zu gehen, war verschwendete Zeit. Du heiratest ja doch irgendwann.
Also die Hammerschläge und der große dicke Daumen des Kleinmachens, des Unterdrückens, des Nicht-Wachsen- und Gedeihen-Lassens, all der Talente, die dann da sind.
Ja, und ich denke, das ist einerseits ein Problem, das Frauen haben, wahrscheinlich noch sehr viel mehr als Männer. Aber natürlich ist es auch ein Klassenproblem, ne? Also man soll schon in seiner Schublade bleiben. Das ist schon so gewünscht.
Genau. Und wenn wir dieses Thema anschneiden, dann sind wir beim gesellschaftlichen Blick auf Entwicklungschancen und Förderungspotenzial. Wo lauert das denn dann für junge Mädchen, für Frauen auf ihrem Lebensweg? Und wir beide versuchen heute an diesem Sonntag im HR3 Sonntagstalk das Tabu der Gewalt, wenn die Haustür sich schließt, dann zu brechen. Weil irgendwann bekommt es ja auch jemand mit. Da würde ich gleich ganz gerne mit Ihnen ansetzen, liebe Antje Joel. Bis gleich. Sie sind mein Gast heute an diesem Sonntag und bleiben es. Hoffentlich dann auch.
Ja, danke.
No doubt, don't speak. Wir sprechen aber heute drüber im HR3 Sonntagstalk über häusliche Gewalt. Ein wichtiges Thema, dem wir heute 2 Stunden widmen. Und Gewalt gegen Frauen ist kein individuelles Problem. Es geht uns alle an, uns als Freunde und Familie, die wir das miterleben, die wir vielleicht weggucken. Und die Familie ist ja mit Abstand der gefährlichste Ort für uns Frauen weltweit. Das hat eben auch mein heutiger Gast selbst erleben müssen, die Journalistin Antje Joel. Guten Morgen noch einmal.
Guten Morgen, Frau Schäfer.
Ja, wir haben gerade angefangen, darüber zu reden, dass Gewalt gegenüber Frauen, gegenüber Mädchen ein Tabu ist in unserer Gesellschaft. Sie selbst haben sie erlebt in 2 Ehen. Irgendwann gibt es ja immer ein erstes Mal. Gibt es eigentlich Vorwarnungen für dieses erste Mal?
Genau, das ist zum Beispiel schon ein wesentlicher Bestandteil dieses Begriffs und des Problems, das wir haben mit häuslicher Gewalt. Also wir fangen an, Gewalt erst dann zu erkennen, wenn sie sich in physischer Gewalt äußert. Mhm. Schläge, Schütteln, Würgen, was auch immer dazu gehören mag. Tatsächlich beginnt diese Gewalt sehr viel früher. Durch emotionale Gewalt, psychische Gewalt, durch Unterdrückung, durch Isolation von Freunden, Familie, finanzielle Isolation, Erniedrigung, eine konstante Entwertung der Person. Das ist wie ein Vorspiel zu der körperlichen Gewalt, die später stattfindet.
Das heißt, jeder Aspekt dieses Vorspiels, hinter denen wir, wenn Sie das jetzt aufzählen, einen kleinen Haken machen, wäre auch schon ein Punkt zu sagen, stopp, so nicht mit mir? Oder wann könnte man diese Alarmzeichen erkennen?
Also Alarmzeichen lassen sich, ich bin immer ganz vorsichtig damit, Ich gebe die Warnhinweise halt auch in meinem Buch, aber immer unter dem Vorbehalt, dass es tatsächlich nicht Aufgabe der Opfer ist, die Gewalt zu verhindern. Mhm. Denn auch indem wir also sagen, wie bist du denn da hineingeraten? Also da hättest du doch Stopp sagen müssen an diesem und jenem Punkt. Es ist ja schon eine Verantwortung, die wir dem Opfer übertragen. Du hättest die Gewalt stoppen müssen.
Und dagegen wehren Sie sich vehement und sagen eben, es ist nicht Aufgabe der Opfer. Wollen Sie noch mal ganz klar sagen, warum das nicht Aufgabe der Opfer ist?
Also die Frage zum Beispiel, die an Frauen gestellt wird, wie bist du da hineingeraten? Was hast du getan, um ihn zu provozieren? Warum bist du nicht gegangen? Das sind alles Fragen, die die Verantwortung dem Opfer übertragen und den Fokus vom Täter weglenken. Der Täter ist gar nicht mehr drin. In Ihrer Anmoderation zum Beispiel haben Sie gesagt, dass es ein Thema hoffentlich ist für Freundinnen, Verwandte, Nachbarinnen und so weiter.
Ich habe die Frauen genannt.
Ja, Sie haben ausschließlich Frauen genannt. Und das ist doch ein Witz eigentlich, ein ganz schlechter Witz, wenn man sich anguckt, dass also 12 Millionen Frauen misshandelt werden, körperlich. Und das betrifft jetzt nur die körperlichen Misshandlungen in Deutschland. Ja. Und dazu gibt es ja aber auch eine, wenn wir davon ausgehen wollen, dass diese 12 Millionen Frauen nicht immer an dieselbe Handvoll verrückter Männer geraten. Ja. Und dann bedeutet das ja auch, dass es eine Unzahl von Männern gibt, die gewalttätig sind gegenüber ihren Partnerinnen. Mhm. Und trotzdem sagen wir, das ist ein Frauenproblem. Das heißt, die Täter, die Gewalt ausüben, sind gar nicht betroffen.
Ist das Problem der häuslichen Gewalt?
Das ist ein Problem.
In der Betrachtung von außen?
Ja, das ist ein Problem der häuslichen Gewalt, dass die Täter völlig aus dem Bild verschwunden sind. Der amerikanische Autor Jackson Katz, ein Mann, sagt dazu, es ist ein typisches Bild für vorherrschende Strukturen. Also, dass die vorherrschende Gruppe, dass die dominante Gruppe ihre Dominanz gar nicht mehr hinterfragt und auch ihr Tun nicht mehr hinterfragt. Mhm. Die Gruppe selbst, nämlich die Männer, aber sie wird auch von anderen, von den Frauen nicht mehr hinterfragt. Wir nehmen das alle als gegeben hin. Mhm. Wer kommt auf die Idee zu sagen, das ist ein Frauenproblem? Mhm. Das ist ein Frauenbuch.
Aber könnten Frauen, nicht Frauen, dann eher auch ein Netzwerk bilden und schützen, wenn Frauen die häufigeren Opfer sind, dass Frauen vielleicht eher die Anzeichen sehen bei anderen Frauen und dann gemeinsam die Stimme erheben können gegen den Täter, gegen die Gewalt?
Ich denke, Männer können die Anzeichen auch sehen. Und ich denke, das sollten sie auch. Mhm. Und ich glaube, wir sind auch darauf angewiesen, dass Männer auch Stellung beziehen.
Dann gucken wir beide nochmal gemeinsam gleich auf die Warnhinweise für uns alle. Wann ist ein Mann potenziell gewaltbereit, gewalttätig zu werden? Wir sprechen drüber heute im HR3 Sonntagstalk mit Antje Joel. Ja, where's the love? Wo ist die Liebe hin? Die Empathie? Das fragen sich vielleicht auch viele bei dem Thema häusliche Gewalt. Hier ist der HR3 Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer und wir widmen uns diesem Thema, über das viel zu selten gesprochen wird. wird, obwohl es allgegenwärtig ist. Jede dritte Frau ist betroffen, statistisch gesehen, von häuslicher Gewalt. Und die Familie ist mit Abstand der gefährlichste Ort für Frauen. Mein heutiger Gast hat auch das erleben müssen. Antje Joel, Sie sagen, Gewalt gegen Frauen ist kein Frauenproblem, sondern eines, das Männer betrifft. Wie zum Beispiel?
Zum Beispiel, wenn Männer abwertend über Frauen sprechen, wenn sie Witze über Frauen machen, sich generell abwertend, erniedrigend äußern über Frauen, was ja oft der Fall ist.
Wer da dann schweigt, macht sich schon mit schuldig und ist ja ein Ohrenzeuge.
Genau, er ist ein Ohrenzeuge und Studien belegen eben, dass Männer, die solche Bemerkungen machen, angewiesen sind auf den Applaus ihrer Peer Group, also ihrer Mitmänner. Wenn dieser Applaus ausbleibt, dann hat das einen Effekt. Nämlich, ich bin nicht so sehr gewillt, das nochmal zu wiederholen. Ne? Das macht weniger Sinn für mich.
Wenn wir jetzt auf Ihre Geschichte schauen, Prügel, eine ganz gewöhnliche Geschichte häuslicher Gewalt, dann sind Sie ja in zwei Beziehungen gewalttätigen Männern ausgesetzt gewesen. Und bei dem ersten Mann waren Sie beide, auf jeden Fall Sie ja, sehr jung mit 16. Können Sie uns ein bisschen beschreiben, weil wir haben gesagt, es gibt die Spirale der physischen, aber eben auch vorab schon häufig der psychischen Gewalt, der Ausgrenzung, der verbalen Erniedrigung, wie diese Beziehung angefangen hat.
Also ich war 16 und der Mann war 26. Mhm. Das ist schon mal, er war schon mal 10 Jahre älter als ich, ne? Wenn meine 16-jährige Tochter mit einem 26-Jährigen nach Hause gekommen wäre oder auch umgekehrt, wenn mein 26-jähriger Sohn mit einer 16-jährigen Freundin nach Hause gekommen wäre, dann hätte ich mich schon, hoffe ich, schon gefragt, sag mal, was ist denn da los? Ne?
Haben Ihre Eltern
Weil
Sie das gefragt?
Ich glaube, meine Eltern fanden das schon mal nicht gut, dass der so viel älter war. Aber meine Eltern wussten auch ab irgendeinem gewissen Zeitpunkt, dass der Mann mich schlug. Mhm. Also meine Eltern haben mir die volle Verantwortung dafür übertragen. Das geht, indem man sagt, ja, also wenn du das auch mit dir machen lässt, da gehören ja immer zwei dazu. Ne? Mhm. Das ist 30 Jahre her und darin hat sich auch nichts geändert. Also unter meinem Zeitartikel oder auf meinen Zeitartikel kürzlich kommentierte also eine Leserin, also wenn ich solche Geschichten höre, frage ich mich auch immer, was machen die Frauen, um die Männer zu provozieren? Mhm. Also das ist ja immer noch ein ganz gewöhnlicher Kommentar.
Der ist eben nicht die Ausnahme, sondern das ist dieses Klischee, was so fest unter den Schädeldecken bei so vielen von uns dann tatsächlich sitzt, bei Männern und bei Frauen. Aber wenn Ihre Eltern Sympathie bekundet haben und wissen, dass die Tochter Gewalt ausgesetzt ist, würde man ja jetzt als jemand wie ich zum Beispiel, der keine Gewalterfahrung hat, sagen, und die auch Mutter ist, ich schreite ein. Das ist ja bei Ihren Eltern nicht der Fall gewesen. Im Gegenteil, es gab ja eben Sympathiebekundungen. Wie geht das Weggucken als Eltern?
Das Weggucken nicht nur als Eltern, sondern eben gesellschaftlich gesehen. Mhm. Geht eben so, dass man sagt, also es braucht ja, auf Englisch sagt man, it takes two to tango, es braucht zwei zum Tango tanzen, ja, also da muss ja was vorgefallen sein, eben wie ich das eben schon gesagt habe. Man möchte sich auch die Sympathien für den Täter bewahren. Ich glaube, keiner von uns ist gewillt oder bereit, einen Menschen gleich sofort ganz und gar abzuschreiben.
Also die zweite Chance, die dritte Chance, die vierte Chance.
Mhm. Also eben den Vorteil des Zweifels zu geben, mhm. Ja. Vielleicht war er gereizt oder er stand sehr unter Druck oder eben die Frau hat ihn provoziert. Mhm.
Aber das sind ja Entschuldigungen für den Täter und die Belastung in den Formulierungen liegt ja auf Seite des Opfers, in diesem Fall der Frau.
Genau, das ist ja auch in der akuten Krise auch wieder zu sehen. Also drohende Arbeitslosigkeit, steigender Alkoholkonsum, eingeengt sein. Das führt dann zu häuslicher Gewalt, ist die Schlussfolgerung. Mhm. Und zwar ist es tatsächlich so, dass es die Gewalt steigert. Aber die Grundlagen für die Gewalt bleiben die gleichen, nämlich, dass ich als Mann das Recht habe, mit einer Frau so umzugehen oder mit meiner Frau so umzugehen.
Und dieses Recht hat natürlich kein Mann. Jede Frau, jeder Mensch verdient den Respekt. Antje Joel, Sie sind heute mein Gast hier im hr3 Sonntagstalk. Wir sprechen gleich über den Moment, in dem es Ihnen gelungen ist, zu entkommen dieser Beziehung, die so von Gewalt geprägt war, nach Jahren von Gewalt, nach Schlägen, Tritten und Misshandlungen. Sie sind heute unser Gast im hr3 Sonntagstalk und ich bin Bärbel Schäfer. Wir denken vielleicht immer, ach, das passiert nur den anderen. Wir denken vielleicht immer, ach, das gibt's nicht in meinem Freundeskreis. Wir denken vielleicht immer, ach, das gibt's doch nicht in meiner Familie. Falsch. Häusliche Gewalt ist ein Thema, das sich durch alle sozialen Schichten, durch alle Altersgruppen und Nationalitäten zieht. Und wenn allein in Deutschland 12 Millionen Frauen davon betroffen sind, dann bestimmt auch in unserem Umfeld. Ein hartes Thema an diesem hr3-Sonntagstalk heute, aber ein wichtiges. Und mein Gast ist die Journalistin und Buchautorin Antje Joel. Was sagen Sie denn, Frau Joel, warum ist es für misshandelte Frauen so schwer, dem Täter dann tatsächlich zu entkommen?
Also man sagt, dass eine Frau 7 Versuche unternimmt, um von dem Täter wegzukommen. Das heißt, sie verlässt ihn 7-mal im Durchschnitt und kehrt 7-mal zu dem Täter zurück. Und das ist ja ein Punkt, wo die Umstehenden dran verzweifeln, wo sie sagen, also das ist ja also verrückt, ja, jetzt geht die auch wieder zu dem zurück und dann geht die nochmal zu dem zurück, ja, statt Hilfe anzunehmen. Aber Studien belegen, dass Frauen in Gewaltbeziehungen oder die mit einem Gewalttäter liiert sind, sich da nicht unterscheiden von Frauen, die mit nicht gewalttätigen Männern liiert sind. Also das heißt, Trennung ist immer ein Prozess von, ich entferne mich ein Stück, ich nähere mich wieder an, ich entferne mich wieder ein Stück, ich nähere mich wieder an.
Aber in diesem Fall nähere ich mich ja jetzt nicht einer vielleicht eingeschlafenen oder etwas müden sexuellen Beziehung an oder ein Problem mit irgendwelchen Ex-Frauen, wo man noch Zahlung hat, sondern man nähert sich ja in dieser emotionalen Gummiband-Beziehung mit diesem 7-fachen Hin- und Herflutschen des Gummibandes eben einem dann doch prügelnden Mann, der ja auch ein Wiederholungstäter ist.
Mhm, aber das macht keinen Unterschied.
Okay.
Es macht keinen Unterschied. Ja, so sind wir einfach konstruiert. Ne?
Okay.
Es wird ja auch immer wieder gesagt, an Beziehungen muss man arbeiten. Das ist ja eine Botschaft, die wir alle immer bekommen. Also meine Mutter hat zu mir gesagt damals, und ich werde den Satz nie vergessen, ich habe niemals so viel geweint wie im ersten Jahr meiner Ehe.
Oh Gott, das
und
ist ja schrecklich.
Glaube nicht, dass, ja, und ich habe ähnliche Sätze gelesen von anderen Müttern. Ne? Mhm. Es war eine generelle Botschaft, ja, du musst da durch was durch. Du musst etwas für deine Beziehung tun, du musst deine Beziehung retten. Und das obliegt ja auch immer noch in der Mehrzahl der Frauen, etwas für die Beziehung zu tun. Also Frauen sind diejenigen, die Beziehungsarbeit leisten, ja, die die Familie zusammenhalten. Daran hat sich ja wenig bis nichts geändert.
Genau, aber es impliziert es nicht auch, eine Beziehung jederzeit beenden zu können?
Nee, ich glaube, das impliziert es nicht, wenn also der Fokus darauf ausgelegt ist, dass man die Beziehung ja erhalten soll. Dass also dieses heilige Konstrukt der Familie ja erhalt bleiben muss. Ich kann dazu Ihnen ein Beispiel nennen. Ein Nachbar über eine andere Nachbarin, die mit einem gewalttätigen Mann zusammenlebt, ja, den auch alle in der Nachbarschaft fürchten, einmal zu mir gesagt hat, also sie das mit ihm aushält, sie ist ja eine Heilige.
Oh mein Gott.
Ja, ja, genau. Dafür werden Frauen gelobt. Frauen werden dafür gelobt, dass sie es aushalten.
Für das Aushalten. Und das ist doch genau dann der Fehler. Sie haben es ja irgendwann auch nicht mehr ausgehalten. Auch bei Ihnen hat es ja mehrere Versuche gebraucht, dann von dem ersten Ehemann, der ersten gewalttätigen Beziehung, in der er ja 10 Jahre älter war, dann loszukommen. Was war denn bei Ihnen dieses 7., 8., 9. Mal? Was ist denn passiert, dass Sie gesagt haben, so, jetzt ziehe ich den Schlussstrich?
Also an dem Abend, an dem ich gegangen bin, also tatsächlich ja geflohen bin, mein damaliger Mann hat mich also die Treppen unseres Mietshauses runtergeprügelt. Die Türen des Mietshauses blieben artig geschlossen, wie man das so macht als Nachbarn.
Keiner hat die Tür geöffnet und keiner hat geholfen. Keiner hat die Polizei gerufen?
Nein, obwohl unsere Nachbarn also da gewesen sein müssen, weil zuvor hatten sie mit dem Besenstiel schon gegen die Decke gebollert, wie das so üblich war. Er hat mich also in Unterwäsche, er trug Unterwäsche, ich war bekleidet, die Treppen runtergejagt. Und das war so ein Punkt, wo ich gedacht habe, jetzt ist er vollkommen durchgeknallt. Vielleicht auch nicht bewusst gedacht habe, sondern es war einfach eine Intuition. Ich hatte verstanden in dem Moment, dass wirklich akut mein Leben in Gefahr war. Das ist das eine sicherlich. Aber das andere ist auch, dass ich denke, rückwirkend, diese vielen Male, die ich gegangen war vorher, dass ich tatsächlich immer mit etwas weniger von mir zurückgegangen bin. Also ich habe mich auf Raten von ihm getrennt, bis zu diesem einen Abend, wo ich mich dann tatsächlich ganz und gar getrennt habe.
Und dieses Verlassen einer Beziehung, die so von Angst, Gewalt und Prügeln geprägt ist, heißt ja nicht gleich automatisch rein ins Glück, ins Happy End, wenn man sich trennt. Denn das ist ja eben leider für viele Opfer häuslicher Gewalt nicht so einfach. Warum das so ist, liebe Antje Juel, darüber müssen wir gleich nochmal sprechen, hier im hr3 Sonntagstalk. Hier ist der hr3 Sonntagstalk mit mir, Bärbel Schäfer. Und unser Thema ist häusliche Gewalt. Prügel in den eigenen vier Wänden. Zu Hause, also da, wo wir uns doch eigentlich alle sicher und geborgen fühlen sollten. Häusliche Gewalt ist ein massives Problem in unserer Gesellschaft und ein Tabu. Und eines, das auch vor vielen Frauen eben nicht Halt macht. Auch nicht vor Antje Juel, Buchautorin, Journalistin, mein Gast heute. Und liebe Antje, Sie waren Opfer brutalster Gewalt von Ihren beiden Ex-Männern. Wir haben gerade über den Moment gesprochen, als Sie von Ihrem ersten Mann geflohen sind, der Sie durchs Treppenhaus geprügelt hat und keiner der Nachbarn hat die Tür geöffnet und geholfen. War dieser Kraftakt der Flucht der Anfang einer Befreiung oder gar eines glücklichen Endes, eines Happy Ends?
Und das ist ja auch so eine aberwitzige Forderung an Frauen, also die ich auch oft gehört habe. Ja, nun ist es ja aber vorbei, jetzt muss ja auch mal gut sein. Ne? Aber natürlich belastet das die Frauen. Und es belastet einen lange über diese Zeit hinaus. Es ist nicht, wenn man den Täter verlassen hat, dann wird so ein Hebel umgelegt und alles ist wieder großartig. Ja?
Das ist nicht der Fall. Was belastet denn dann genau? Es eben nicht geschafft zu haben, diese Beziehung zu führen oder zu spät gegangen zu sein? Oder was ist genau das, von dem Sie sagen würden, das belastet dann?
Aber das liegt ja wieder, das liegt ja wieder die Verantwortung auf die Opfer.
Genau,
auf die
Opfer. Ich wusste, dass Sie da nachhaken. Ich wollte nur noch mal nachhören. Nein, ich weiß, aber was ist das, was dann, also als Außenstehende würde ich ja jetzt erstmal sagen, jemand ohne Gewalterfahrung, jetzt ist man aus der akuten körperlichen Gewalt und sicherlich auch psychischen Gewalt ja raus. Die Kinder sind auch raus.
Also das ist übrigens schon einmal ein Trugschluss. 70% der schwersten Übergriffe, Mord inklusive, finden tatsächlich statt, nachdem die Frau den Mann verlassen hat. Oder in der Planungsphase des Verlassens.
Okay.
Also das ist zum Beispiel auch ein Punkt, wenn wir sagen, warum gehen die Frauen nicht einfach? Oft gehen Frauen auch nicht als Mittel, um sich zu schützen. Und so verrückt, wie das klingen mag. Ja.
Also man bleibt in der gewalttätigen Situation, weil das noch sicherer ist oder sicherer scheint, aber in diesem Fall ja sicherer ist, als wenn man ginge?
Ja, tatsächlich. Also wie gesagt, 70% der schwersten Übergriffe.
Weil man nach Wochen denkt, jetzt ist das Band durchschnitten oder weil wir nicht genug Plätze in Frauenhäusern haben. Das ist ja eine Demütigung der Machtposition, wenn wir Gewalt als Macht begreifen.
Ja, genau, das ist es. Genau das ist es. Der Kern aller häuslichen Gewalt ist eben nicht fehlgeleitete Liebe, Love gone wrong, ja, wie man das halt immer überall liest. Also der Kern aller häuslichen Gewalt ist Macht und Kontrolle. Der Täter verliert in diesem Moment die Kontrolle und seine Machtposition, wenn die Frau sich also erdreistet zu gehen, ihn zu verlassen. Ja? Und das duldet er nicht.
Das heißt, da wird er zum Jäger, ich nehme das jetzt in Anführungsstrichen, bis er seine Machtposition zurück hat. Und das kann eben in so vielen Fällen dann auch zum Tode der Frau führen.
Ja, das ist die ultimative Kontrolle. Ne? Wenn sie der Frau das Leben nehmen, dann kann sie ja nichts mehr machen, sich nirgendwo mehr hinbewegen.
Was haben Sie denn gemacht dann in dieser Nacht? Er prügelt Sie die Treppe runter und Sie sagen, jetzt haben Sie gemerkt, es ist der Punkt zu gehen.
Ja, ich bin einfach immer weitergegangen auf der Straße. Abends im November ohne Jacke. Wie ein Automat eigentlich. Dann bin ich irgendwann bei gemeinsamen Freunden aufgelaufen. Die haben mich auch nicht in die Wohnung gelassen, weil sie Angst hatten wohl, dass er auftauchen würde. Hatten also genauso viel Angst vor ihm wie ich.
Ja. Und haben Sie dann weiterlaufen lassen auf der Straße?
Nein, die waren dann so freundlich, mir Geld zu geben für einen Zug. Und der Mann hat mich auch zum Zug gefahren. Und da habe ich schon gedacht, also ich habe nie nettere Menschen getroffen. Ja? So wenig war ich gewohnt. Und ich bin dann zu einer Freundin gefahren und habe bei dieser Freundin 14 Tage gelebt, bis ich dann zurückgegangen bin mit einem anderen Bekannten, der mir geholfen hat, die Kinder abzuholen und auch meine Sachen abzuholen, also beziehungsweise ein paar Koffer mit Kleidungsstücken. Das war alles, was ich mitgenommen habe.
Und in diesen Schritten, die immer weitergehen, weg von diesem gewalttätigen Haus hin bis zu diesem ersten Stopp dann bei den Freunden, wenn Sie sagen, Sie sind nur weitergegangen, gab es noch einen Blick zurück oder gab es dann nur noch den Blick nach vorne?
Also ich glaube nicht, dass es ein Blick nach vorne ist. In dem Moment nicht. Ich glaube, dass ich mich selten verlorener gefühlt habe, als in diesen Augenblicken da auf der Straße.
Und diese Einsamkeit, die Frage nach dem Wohin denn jetzt, darüber müssen wir gleich nochmal sprechen, liebe Antje Joel, denn auch in Hessen sind die Frauenhäuser ja voll. Jeden Tag müssen dort Frauen, die aus ihren gewalttätigen Beziehungen flüchten wollen, weggeschickt werden. Und auch auf hr3.de, die Seite will ich Ihnen wirklich nochmal ans Herz legen, finden Sie Hilfsangebote. Es gibt jemanden, der dann am anderen Ende der Leitung ist und das auffangen kann. Und wie es mit Antje Joel weiterging, darüber reden wir gleich hier im hr3 Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer. Guten Morgen. Hier ist der hr3 Sonntagstalk und ich bin Bärbel Schäfer. Prügel, Stritte, Schläge gehören für 12 Millionen Frauen in unserem Land zum Alltag. Und das in ihrem Zuhause, an dem Ort, wo eigentlich ja Geborgenheit und Liebe wohnen sollte und nicht Gewalt. Antje Joel ist eine dieser Frauen und heute unser Gast im hr3 Sonntagstalk. Sie hat ein Buch darüber geschrieben und das heißt eben auch Prügel. Antje, Sie haben gerade gesagt, ich habe mich noch nie so verloren gefühlt wie an diesem Abend im November, als mich mein Mann die Treppe heruntergeprügelt hat und ich sprichwörtlich alleine auf der Straße stand. Wie ging es denn dann für Sie weiter?
Ich hatte in diesem Moment nichts, wohin ich hätte zurückgehen können. Und ich hatte nichts, wohin ich hätte gehen können. Also ich wollte auch nicht zu meinen Eltern gehen, weil ich war ja schon ein paar Mal bei meinen Eltern aufgelaufen. Und ich wollte nicht hören, oh, schon wieder. Das ist zum Beispiel auch etwas, also wenn man Frauen in dieser Phase, dieser stückweisen Trennung, also wenn Frauen immer wieder zurückgehen, es ist ja oft so, dass Helfer, auch Sozialarbeiter, sagen, oh ja, oh, der ist ja nicht zu helfen, ja. Aber in dem Moment lassen wir die Frauen im Stich.
Alleine schon mit dieser Bemerkung, das ist dann auch eine Form von verbaler Gewalt und Enttäuschung dann wieder.
Das ist es. Und ich denke, dass wir oft den Fehler machen, dass wir mit den Frauen sprechen aus so einer erhobenen, also von so einem Retterpodest herab, ja. Also wir wissen, was richtig ist, was die Frau tun muss, was sie tun sollte, was sie jetzt dringend sofort tun muss, ja.
Weil wir nicht drin sind in der Situation. Weil wir es eigentlich gar nicht wissen.
Genau, wir wissen es gar nicht. Wir haben nur eine Vorstellung, was richtig sein sollte.
Es gibt doch diesen Moment, wenn sich die Hand hebt, wenn sich der Stuhl hebt oder der Gürtel oder der Bügel oder was auch immer man in der Nähe hat oder die Treppe, wie Sie gerade beschrieben haben. Es gibt dann offensichtlich auch, vielleicht ist die Frage naiv, aber auch keinen Moment mehr des Wegkommens, des Entkommens. Es gibt dann kein Telefon mehr, mit dem ich Hilfe holen kann und so wie Sie es beschreiben, auch keine Nachbarn, die dann da sind, kein Schrei aus dem Fenster, weil ich vielleicht Angst haben muss, er stößt mich hinaus.
Wenn Sie überhaupt es bis zum Fenster schaffen oder bis zum Telefon. Also in dieser akuten Situation Hilfe zu suchen oder wegzukommen, ist nahezu unmöglich.
Da gilt es dann nur...
Wenigstens wahnsinnig schwierig. Also ich bin weggekommen, weil wir schon halb die Treppe runter waren und er dann nochmal nach oben gegangen ist, um sich anzuzuziehen und gesagt hat, warte hier, blöde Kuh, ich komme zurück und dann mache ich dich fertig. Und dann bin ich aufgestanden und gerannt.
Ich habe in der Vorbereitung des Buches, das ist eigentlich fast so schon verschüttet gewesen, kann ich mich erinnern, dass das in der Nachbarschaft bei uns der Fall war und meine Eltern dann oft, wir dann plötzlich morgens aufwachten und 5 Kinder waren und ich meine Mutter daraufhin gefragt habe und sie mir jetzt erzählte, dass es eben auch eine gewalttätige Beziehung im Haus gab. Ich würde ganz gerne mit Ihnen nochmal sprechen, vielleicht können wir das gleich nochmal machen. Ich spiele 1, 2 Songs über die Situation der Kinder. Sie haben Kinder, viele der Partnerschaften, in denen es Gewalt gibt, haben auch Kinder. Die bekommen etwas mit. Was heißt das für das Aufwachsen dieser Kinder? Wollen wir diesen Weg gleich gemeinsam gehen? Gleich mehr mit Ihnen, Antje Joel. Ich bin Bärbel Schäfer und Sie hören den hr3 Sonntagstalk. Wir sprechen heute mit der Journalistin Antje Joel über häusliche Gewalt, über physische, über psychische Gewalt. Ihr aktuelles Buch heißt Prügel, eine ganz gewöhnliche Geschichte häuslicher Gewalt. Und wir haben es eben gerade angesprochen. Wir wollen noch mal einen Blick werfen auf Kinder, die Gewalt zwischen Partnern, zwischen Ehepartnern mitbekommen. Das ist ja in Ihrem Fall auch so gewesen. Was heißt das für Kinder?
Also für Kinder ist das ja eine unglaublich bedrohliche Situation, genau wie für die Mutter auch. stehen hilflos daneben und können nichts tun.
Und was heißt das, wenn wir in die Zukunft gucken?
Ja, ich denke, also das schlimmstmögliche Ergebnis ist natürlich, dass die Töchter lernen, dass es okay ist, mit Frauen so umzugehen. Mhm. Und auch, dass die Söhne lernen, dass es okay ist, mit Frauen so umzugehen. Wir alle haben ja das Bedürfnis, uns auf die Seite der Mächtigeren zu stellen. Ne? Wir machen uns ja eher nicht gemein mit den Schwachen.
Das heißt, die Kinder erleben, wenn wir jetzt von Gewalt gegenüber Frauen sprechen, die Mutter in der schwachen Position.
Ja, und es ist auch oft, dass Kinder häufig auch die Verantwortung der Mutter halt übertragen, wie das auch in unserer Gesellschaft ja oft geschieht. Mutterschaft, das ist ja ein ganz, ganz schwieriges Thema ohnehin. Also von Müttern wird ja so und so Utopisches erwartet, von Müttern in Gewaltsituationen noch einmal mehr. Ja? Mhm. Also, dass die Mütter versagt haben, indem sie ihre Kinder nicht geschützt haben. Dabei wird aber vergessen, dass die Mutter halt auch schon ein Opfer ist.
Und keine Möglichkeit hatte, sich selbst zu schützen. Mhm.
Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass Mütter tatsächlich ihre Kinder schützen auf vielfache Art und Weise. Zum Beispiel, indem sie die Prügel einstecken für die Kinder. Dass sie die Schuld auf sich nehmen. Dass die Kinder verschont bleiben. Dass Frauen eben auch zum Beispiel nicht gehen, weil sie um die Gefahr für sich und die Kinder wissen, wenn sie gehen.
Heißt das, dass sich der Blick der Kinder dann eingräbt und verfestigt? Oder gibt es eben auch eine Chance, wenn man denn mal aus der Situation heraus ist, dass sich der Blick der Kinder auf die Mutter und damit eben auch auf ihre Stärke, gegangen zu sein und sich diese aus dieser Situation entkommen zu sein, auch später wieder ändern kann? Oder ist das ein verfestigter Blick?
Das würde ich jedenfalls nicht hoffen, dass wir alle irgendwie in Stein gemeißelt sind irgendwann. Ne? Aber ich glaube, auch dafür braucht es die Unterstützung der Gesellschaft. Also wenn von der Gesellschaft auch immer wieder diese Forderung oder dieser Anspruch kommt, dass die Mutter muss diejenige sein, die Kinder schützt. Auch das zum Beispiel lässt ja den Täter wieder vollkommen außen vor. Die Gewalt geht von dem Täter aus. Aber die Mutter ist diejenige, die ihre Kinder im Stich lässt.
Auch in diesem Fall wird ihm nicht die Verantwortung zugetragen, auch die Kinder zu schützen.
Genau, also es wird nicht gesehen, dass er in erster Linie seine Verantwortung völlig vernachlässigt hat, seine Familie zu schützen.
Wenn man einmal häusliche Gewalt erlebt hat, kann man sich ja eigentlich schwer vorstellen, dass es noch ein zweites Mal passiert. Wie geht das? Weil Ihnen ist es ja auch ein zweites Mal, auch in der zweiten Beziehung, nochmal passiert, dass Sie mit einem Mann eine Partnerschaft eingegangen sind, also beide. Und auch dieser zweite Mann war gewalttätig.
Also der wurde ja erst gewalttätig, physisch gewalttätig nach 12 Jahren. Mhm. Viele Täter tatsächlich beschränken sich auf psychische Gewalt. Der Forensiker, der US-Forensiker Evan Stark sagt dazu, wenn Sie auf physische Anzeichen häuslicher Gewalt warten, dann werden Sie 98% aller häuslichen Gewaltfälle übersehen.
Okay, und die Vorstufen sind die, weil wir am Anfang des Gesprächs gesagt haben, das ist sozusagen die Spitze des Eisberges, aber all die anderen Erniedrigungen, Demütigungen, Ausgrenzungen, Kleinmachungen passieren eben auch schon zuvor.
Genau, und manchem Gewalttäter reicht das. Also mein zweiter Mann hat erst zugeschlagen ab dem Moment, wo das nicht mehr so gut funktionierte, diese emotionale Gewalt, wo ich mich angefangen habe, dagegen zu wehren.
Wenn man dann das zweite Mal erlebt, kann ich mir vorstellen, ist das doch so, als wenn ein riesiges Rolltor wieder aufgeht mit all den Erinnerungen, die ja schon beim ersten Mal dann auch da waren.
Das weiß ich nicht. Also ich glaube nicht, dass, wenn ich mich an diese Situation erinnere, wo mein zweiter Mann das erste Mal zugeschlagen hat, ich weiß, dass ich am nächsten Morgen aufgewacht bin und praktisch wie gelähmt war, weil ich wusste, ich muss jetzt was tun. Ich muss gehen.
Sie sind gegangen, Sie haben aber nicht geschwiegen, Sie haben ein Buch geschrieben, das heißt Prügel, eine ganz gewöhnliche Geschichte häuslicher Gewalt, Antje Joel. Ein autobiografisches Buch, es geht eben um prügelnde Männer, aber natürlich gibt es auch in unserem Land prügelnde Frauen. Ein ebenso großes Tabu, darüber sprechen wir gleich noch hier im hr3 Sonntagstalk. Misch dich nicht ein, sagen wir oft. Ach komm, das ist ein Familienstreit, sagen Nachbarn, Freunde, Familie und Kollegen, wenn es um häusliche Gewalt geht. Ich war nicht doof, ich war jung, ich war unerfahren, ich war verliebt und ich vertraute, sagte Antje Joel, mein Gast heute in dieser Sendung im HR3 Sonntagstalk, in der es um häusliche Gewalt geht. Und jede dritte Frau in unserem Land wird Opfer von häuslicher Gewalt. Antje Joel, wir haben ja bislang eher über Männer gesprochen, die gewalttätig werden. Das ist ja auch eindeutig die Mehrzahl. Gibt es denn auch oder gibt es keine prügelnden Frauen?
Na klar, gibt es auch gewalttätige Frauen. Und zum Beispiel zu sagen, Gewalt, das ist was, was nur Männer ausüben, das wäre so falsch wie destruktiv. Ja? Also man tut damit Frauen keinen Gefallen. Zum Beispiel, es kommt dann zu solchen Geschichten wie, dass Frauen sich nicht wehren dürfen, auch in Gewaltsituationen. Es hat einen Fall gegeben, und das ist nicht der einzige Fall, aber ich finde ihn halt den beeindruckendsten Fall in den USA, Valerie Day in Kalifornien. Die hat also ihren Partner erstochen, nachdem er sie über Jahre verprügelt hat und sie mit einem Messer durch die Wohnung gejagt hatte, hat sie also in eine Ecke gedrängt, dann zugestochen und hat den Partner erstochen. Es ist ja aber abgesprochen worden, dass es Notwehr war, eine Notwehrsituation, weil sie nicht die Qualitäten hatte, und so hat es der Richter gesagt, sie hat verfügt nicht über die Qualitäten, die für Opfer häuslicher Gewalt typisch sind. Nämlich Bescheidenheit, Zurückhaltung, Hilflosigkeit. Das sind ja auch Stereotypen, die Frauen zugeschrieben werden. Und wenn sie diesen Stereotypen nicht entsprechen, dann geht das für die Frauen auch schlecht aus. Also, Frauen können schon gewalttätig sein. Aber diese Art von häuslicher Gewalt, über die wir reden, also die wir gemeinhin meinen, wenn wir sagen häusliche Gewalt, diese Macht und Kontrolle, die geht tatsächlich überwiegend von Männern aus. Und es liegt einfach daran, dass unsere Gesellschaft so strukturiert ist, dass es dieses Machtgefälle in der Gesellschaft gibt.
Wir sind fast am Ende der Sendung, liebe Antje Joel. Ich würde ganz gerne nochmal auf Ihr Buch hinweisen, denn darin sind ja auch Hinweise, dass man nochmal, wir haben verbale Gewalt angesprochen. Es gibt, das haben Sie auch nochmal genannt, Eifersucht natürlich darauf, sich vielleicht den Freiraum zu nehmen, in den Urlaub alleine zu fahren, einen Beruf anzunehmen, mehr Geld zu verdienen, Freunde.
Oder einen Kaffee zu trinken.
Ja. Es gibt so viele Aspekte, über die wir gesprochen haben. Ich würde ganz kurz zum Ende nochmal auf diese Situation kommen, die wir alle jetzt durch Coronavirus erlebt haben. Viele waren zu Hause und ganz viele Zeitschriften hatten ja diese Beilagen in ihren, auch in den lokalen Blättern. Stress in der Familie, wir helfen. Also ob das das Kinder- und Jugendschutztelefon ist, Corona-Zeit mit Kind, das Elterntelefon, Frauen helfen Frauen, die Nummer gegen Kummer. Glauben Sie, so etwas hilft Frauen, die in der Situation dann sind, wenn man so eine Nummer nochmal präsent hat und sie dann anruft, oder muss es anderweitig noch funktionieren? Sie haben ja gesagt, es ist kein individuelles Thema, es ist ein gesellschaftliches Thema.
Unser Fokus sollte auf Prävention liegen. Also, dass wir in unserer Gesellschaft strukturell etwas umstellen.
Wo kann die anfangen, die Prävention? Kann die in der Schule anfangen, dass wir das Thema mit auf den Lehrplan geben? Kann das in der Diskussion zwischen Eltern und ihren Kindern stattfinden? Wir sind ja auch alle Vorbilder, so wie wir miteinander kommunizieren gegenüber unseren Kindern.
Genau, aber sie werden, denke ich, nichts erreichen oder wenig erreichen, wenn sie nur in so einer Blase wie Schule das predigen, aber es in der Gesellschaft nicht weitergeführt wird. Also wenn die Botschaft in der Presse oder in Filmen, in TV-Shows immer weiter die gleiche ist, nämlich dass Männer die Hosen anhaben und die Frauen die Röcke, oder ich weiß nicht, wie man das sagen soll. Ich glaube, wir müssen eine Gleichwertigkeit erzählen. Wir müssen unseren Fokus darauf legen, dass Männer und Frauen tatsächlich gleichwertig werden in unserer Gesellschaft. Hilfsberufe sind immer noch zu 3/4 mit Frauen besetzt, notorisch unterbezahlt. Deutschland hat einen der höchsten Gender Pay Gaps in der Europäischen Union, ja. Eine der geringsten Beschäftigungsraten in Führungspositionen für Frauen.
Wenn wir am Ende der Sendung festhalten, die Gewalt eines Mannes gegenüber seiner Frau, Freundin, Partnerin, und wenn es nur der Verdacht darauf ist, ist keine Privatangelegenheit. Das schreiben Sie ja auch nochmal in Ihrem Buch Prügel, eine ganz gewöhnliche Geschichte häuslicher Gewalt. Ich wünsche Ihnen einfach, dass es Ihnen gut geht heute wo immer sie auch sind, dass sie auf sich aufpassen. Und ich bedanke mich wirklich für die Offenheit und für ihre Zeit für dieses Gespräch, liebe Antje Joel.
Ich danke auch für das Gespräch. Dankeschön, Frau Schäfer.
Und es gibt natürlich wie immer unseren Podcast auf hr3.de. Gewalt findet statt an dem Ort, der uns eigentlich allen Geborgenheit und Schutz bieten sollte, nämlich in den eigenen vier Wänden. Wenn das nicht der Fall ist bei Ihnen, dann können Sie konkrete Hilfe finden auf unserer Seite hr3.de für sich selbst oder für Menschen, die Sie kennen.
HR3. Zu Hause in Hessen.